Wir hören auf den Predigttext für den heutigen Sonntag und er steht auch so wie die Jahreslosung im ersten Korintherbrief. Aus Kapitel 1. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Was stark und was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, jetzt ein Zitat, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Liebe Gemeinde, ist es euch schon mal passiert, dass ihr von den Worten eines anderen völlig vor den Kopf gestoßen wurdet? Mir ist sowas Ähnliches vor kurzem passiert. Vielleicht sogar ein Blick auf den eigenen Glauben. Man war vielleicht ein bisschen froh, sogar ein bisschen stolz auf das, was man im eigenen Leben erreicht hat oder auch miteinander als Gemeinde. Anni hat ja heute ein paar Dinge aufgezählt und ich bin sehr froh und auch stolz darauf, das dürfen wir auch, für das, was im letzten Jahr hinter uns liegt. Aber manchmal wird man vor den Kopf gestoßen. Dann kommt jemand und stellt vielleicht alles in Frage. Klar, vor Gott kann sich niemand rühmen. So enden auch die Worte hier im ersten Korintherbrief. Da würden wohl alle zustimmen, ja, die an Gott glauben. Vor ihm kann sich niemand rühmen. Falls wir aber so etwas kennen, verstehen wir vermutlich die Mitglieder der jungen Christengemeinde in Korinth. Denn es war noch eine sehr junge Gemeinde. Es war noch keine 5 Jahre her, so ungefähr, dass Paulus circa im Jahr 51 nach Christi Geburt durch seine Predigt die Gemeinde erst überhaupt gegründet hatte. Über ein Jahr hatte er in der damals blühenden Hafenstadt an der Meerenge von Korinth gelebt und gepredigt. Und jetzt, circa 5 Jahre danach, schreibt und ermahnt er mit deutlichen Worten, dass keiner sich rühmen oder sich, wir würden vielleicht modern sagen, groß machen soll. Ja, meinen, er wäre der King, wie die jungen Leute vielleicht sagen würden. Da sagt Paulus Vorsicht. Und was er da schreibt und wie er es tut, wir müssen es ganz offen sagen, zeugt nicht gerade von großem Fingerspitzengefühl im Umgang mit jungen Christen. Wir müssen uns ja vorstellen, die Gemeinde Korinth war jung, das waren junge Christen. Man lernt heute in Seminaren und Schulungen, manche kennen das vielleicht, dass man vorsichtig sein soll. Mit so einem jungen Pflänzlein, ja, wie mit so einer Blume, wenn man zu Hause Blumen, Pflanzen hat, wenn die noch so klein sind, das soll man ja nicht draufhauen, sondern da muss man ganz vorsichtig und sensibel sein, ja, dass die Pflanze wächst. Aber was macht der Paulus hier? Hat er vergessen, dass die junge Gemeinde nur eine kleine Minderheit in dieser großen, mächtigen Weltstadt war? Hat er übersehen, wie hart sie vielleicht um ihre Existenz ringen und manchmal sogar bangen mussten damals? Erwartet man nicht aufbauende, seelsorgerlich einfühlsame Sätze, Worte, die Mut machen zum Glauben in dieser heidnischen Umwelt? So wie zum Beispiel die Jahreslosung. Könnte man jetzt viel zu sagen, was sie heute bedeutet und was sie damals bedeutet hat? Aber darauf will ich nicht eingehen. Auch Hinweise auf gelungene Entwicklungen in Korinth hätten vielleicht gut getan. Manche gesellschaftlichen Schichten erkannten nämlich mittlerweile in dieser Stadt, ja, eine große Stadt, wie positiv die Christen mit ihrem in der Liebe tätigen Glauben im gesellschaftlichen Leben wirkten. Wir gehen davon aus, dass die Gemeinde sich ausbreitete und auch einen positiven Einfluss damals schon auf die Gesellschaft hatte. Was macht Paulus bitte schön hier? Ich finde es eine spannende Frage am Anfang des Jahres. Er erinnert die Gemeinde an ihre Armseligkeit und Armut, aus der sie herkamen. Und das nicht, um sie zu entmutigen. Er malt vor Augen, dass Christen einfache Menschen sind, oft mit wenig Macht und Einfluss in der Welt. Gut, es gibt auch andere, auch damals schon, aber im Grunde genommen sind es ganz normale Menschen. Er betont, Gott baut nicht auf die Starken und anscheinend Mächtigen. Er hat auch ein Herz für die kleinen Leute, würde man vielleicht heute sagen. Paulus schreibt das eben nicht, um vor den Kopf zu stoßen, das glaube ich nicht, oder zu entmutigen. Er hebt hier eine wichtige geistliche Tatsache, hervor. Wenn wir uns am Evangelium und am Leben von Jesus Christus orientieren, wird immer deutlich, dass es am Ende um die einfache Botschaft der Liebe Gottes geht. Und davon spricht ja auch unsere Jahreslosung. einer Liebe, die eben allen Menschen gilt. Das klingt so selbstverständlich, aber in der damaligen Zeit war das überhaupt nicht selbstverständlich. Und die Frage ist, ob das heute noch selbstverständlich ist. Es geht nicht um eine hohe philosophische Lehre, das haben die Griechen ja gesucht, die nur die ganz schlauen Intellektuellen verstehen konnten. Es ist auch keine Religion. Ich glaube ja, dass das Christentum keine Religion ist, die durch Macht und Stärke oder besondere Riten imponieren will, ja durch Hokuspokus und einen Tempel damals. Nein, darum geht es auch nicht. Paulus erinnert daran, dass Gott durch das augenscheinlich Schwache vor der Welt sein Reich baut. Er wendet sich an jene, die oft keine großen und tollen Referenzen vorzuweisen haben. Er spricht die an, die ein offenes Herz für das Evangelium haben und dann denen vielleicht keine Karriereleiter offen steht. Ich sage es nochmal, es ist trotzdem schön, wenn man Karriere macht, es sei jedem gegönnt. Aber Paulus legt hier den Finger in die Wunde. Diese Wahrheit dürfen wir auch in unseren Tagen nicht vergessen oder übersehen, wenn wir über uns, unsere Gemeinden, auch über unsere Kirche als Ganze nachdenken. Conny war ja gestern auf der Tagung, wo es in den Landesverband geht, ein wichtiges Thema. Ich versuche es mal ein bisschen in unsere Zeit zu bringen. Es geht nie darum, für uns als Christen ganz oben in der Gesellschaft zu landen. Es geht auch nicht darum, ich spitze es weiter zu, zur Top Ten der christlichen Gemeinden zu gehören. Das könnten wir vielleicht auch sagen. Jetzt werden manche sagen, naja, das gibt es ja nicht. Ja, es gibt eine Top Ten bei Musik, das wissen viele ja, erster Platz, zweiter Platz in den Charts. Es gibt eine Top Ten bei Büchern, manche kennen vielleicht die Spiegel-Bestsellerliste. Aber es gibt doch unter Christen, bitteschön, keine Top Ten. Wer ist die schönste Gemeinde, die größte Gemeinde? Wer hat das beste Lobpreisteam hier in Kaiserslautern oder Umgebung? Wer hat den vollmächtigsten Prediger, bei dem die Kanzel vibriert? Oh, ich habe ein bisschen nachgeholfen, Entschuldigung. Wer hat die schönste Dekoration? Wir haben es schon gehört, das ist natürlich unsere Gemeinde. Tut mir leid, da sind wir auf Platz 1. Das ist einfach so. Ich mache Spaß, aber wir verstehen, wenn wir anfangen zu denken, ja, in diesem Denken, was Paulus hier beschreibt und was es damals schon gab und was es heute noch gibt, sowohl in der Gesellschaft und ich behaupte aber auch in der christlichen Welt, dann verstehen wir vielleicht, was er hier sagen will, wo er den Finger hineinlegt. Schon vor über 400 Jahren haben die reformierten Kirchen, und aus der Tradition stammen wir, im hohen Norden verlautbart, ich lese mal die berühmten Sätze von der Synode zu Emden: keine Gemeinde soll über andere Gemeinden und kein Pastor über andere Pastoren und kein Ältester über andere Älteste und kein Diakon, wir würden heute sagen Mitglied der Gemeindeleitung, über andere Diakone herrschen oder den Vorhang raben. Zitat Ende. Dann heißt es, das Kreuz Jesu Christi duldet keine anderen Herren und keine Hierarchien in der Kirche Jesu Christi. Nicht einer über dem anderen, sondern einer unter dem anderen. Wir wissen das, wir sollen einander dienen. Ziel kann nie sein, Macht oder Einfluss zu erhalten, um sich groß zu machen und noch größer zu werden, weder in der Gesellschaft noch in der frommen Welt. Entscheidend sind auch nicht die Netzwerke oder Beziehungen zu den Wichtigen und Großen dieser Welt, die uns vielleicht Anerkennung und scheinbaren Wert bringen. Auch wenn das hilfreich ist, verstehen wir bitte das jetzt nicht falsch. Paulus hatte damals Kontakt zu den Mächtigen und Politikern, würden wir heute sagen. Und er wusste das auch ganz geschickt zu nutzen. Aber es ist nicht das Entscheidende. Ja, darauf kommt es nicht an. Damit steht nicht die Kirche Christi und auch nicht unsere Gemeinde hier. Zentral ist und bleibt allein, dass wir in Beziehung zum Herrn der Kirche, zu Jesus Christus stehen. Und das schreibt Paulus ja auch. Martin Luther hat es allen Christen ins Stammbuch geschrieben. Er hat gesagt, solus Christus. Kann man sich gut merken. Christus allein, solus Christus, das genügt. In der Mitte muss das Kreuz stehen. Und diese Erkenntnis und Grundhaltung steht nach heutigem Denken gegen den Mainstream in der Gesellschaft. Man muss es immer wieder betonen, es ist so selbstverständlich, aber ich habe so das Gefühl, es gräbt sich auch immer wieder in uns hinein, weil wir ja Menschen sind und in dieser Welt leben, ja auch als Christen, natürlich. Es steht gegen den Mainstream. Das Streben und Denken vieler Menschen, ich will nicht sagen aller, aber doch vieler Menschen, ist eher in der Richtung größer, klüger, besser, einflussreicher, mächtiger und so weiter. Karrieredenken macht sich auch unter Christen breit, natürlich. Die sozialen Medien stehen hier Pate. Doch im Reich Gottes kehrt Gott eben die Maßstäbe um. Gott erwählt sich das Unedle, wie es hier so schön heißt, vor der Welt, um seine Pläne zu verwirklichen. Er setzt in den Mittelpunkt des Lebens und Denkens der korinthischen Gemeinde und der Kirche bis heute das Kreuz mit dem gekreuzigten Christus. Und er bietet keinen schönen Anblick, keinen attraktiven Anblick. Dieses Kreuz mit Jesus ist aber bis heute das Logo das Markenzeichen der Kirche und der Gemeinden und auch unseres persönlichen Glaubens. Paulus wollte, dass die Korinther sich immer wieder neu auf diesen Kern des christlichen Glaubens besinnen. Deshalb denke ich auch, stehen diese Verse am Anfang. Ja, wir wissen, der Korintherbrief ist groß und lang. Aber warum steht das am Anfang? Ich denke genau deshalb. Er will die Korinther daran erinnern, denk daran, dein Logo, dein Markenzeichen, manche haben es ja hier so am Revers oder auf den Schuhen oder auf der Hose. Ja, dein Logo, dein Markenzeichen ist das Kreuz. Vergiss es nicht. Und von diesem Jesus dürfen wir alles erwarten, was wir zum Leben und Glauben brauchen. Wir haben es uns schon gesungen. Er ist uns von Gott zur Weisheit gemacht. Er ist tausendmal schlauer als Google und wie sie alle heißen. Er weiß alle Dinge. Erfüllung im Leben findet unser Herz nicht in den zahllosen Angeboten, die uns täglich in der Werbung oder per gesellschaftlichem Druck ins Haus flattern. Klug ist, wer sich nach den Maßstäben von ihm richtet. Durch diesen Jesus muss keiner von uns perfekt sein. Das ist die schöne Nachricht auch am Anfang des Jahres. Es ist ohnehin unmöglich. Wenn du Perfektionist bist, sage ich dir heute, gib's auf. Auf dieser Welt wird niemand perfekt werden. Wie soll das funktionieren? Das Abendmahl malt es uns vor Augen. Es ist schön, dass wir es heute feiern. Alle sind eingeladen, alle sind eingeladen. Aber durch die von Jesus geschenkte Gerechtigkeit gibt es keine Schuld, keine Sünde, die uns mehr von Gott trennt. Wir dürfen ihm immer wieder um Vergebung bitten. Immer wieder dürfen wir aufstehen, jeden Morgen neu mit Gottes Barmherzigkeit rechnen. Und das Abendmahl erinnert uns daran. Durch die Kraft Jesu, und das alles schreibt Paulus ja hier, die gerade in den Schwachen kräftig und mächtig ist, können wir unseren Alltag nach dem Willen Gottes ausrichten, auch wenn es manchmal schwer ist. Das zeigt sich in Nächstenliebe und in tausend vielen Kleinigkeiten. Auch im reichen Deutschland sind immer mehr Menschen darauf angewiesen. Daran müssen wir auch denken. Ihr wisst vielleicht, die Zahlen sprechen eindeutig davon, dass auch in unserem reichen Land die Kinderarmut zunimmt. Ich persönlich kenne Leute, die damit täglich zu tun haben. Will ich jetzt nicht ausführen, aber auch in Deutschland nimmt die Kinderarmut zu. Es gibt immer mehr Kinder, die nichts zu essen haben. Eigentlich unvorstellbar, oder? In einer der reichsten Industrienationen der Welt. Nur mal ein Beispiel, ich will es nicht ausführen. Und schließlich haben wir durch Jesus Christus auch die Antwort auf die letzte aller Fragen. Sie überfällt uns spätestens dann, wenn wir einmal von dieser Welt Abschied nehmen müssen. Jesus hat in uns das neue Leben hinein erlöst durch seinen Tod am Kreuz. Der Tod hat nicht die letzte Macht über uns. Das alles deutet Paulus hier an und dann später im Korintherbrief, ja, führt er es natürlich dann aus in allen Tiefen und allen Dimensionen. Deshalb passt der Satz am Schluss so gut, ein Zitat aus dem Propheten: Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Paulus bringt es hier nochmal auf den Punkt. Ja, um ihn, den Herrn Jesus Christus, geht es im Glauben. An erster Stelle und auch ganz zuletzt. Nicht um Karriere, nicht darum, wer die schönste und größte Gemeinde ist oder der beste Christ. Nein, um ihn geht es auch im Leben der Gemeinde und der Kirche. Und daran erinnert Paulus diese junge Gemeinde in Korinth und vielleicht auch uns, die schon etwas ältere, am Adolf-Kolbing-Platz. Und zu guter Letzt, es gibt keine schönere Beispielgeschichte, finde ich, und das passt jetzt, finde ich, ganz gut, weil wir gestern ja einen Feiertag hatten. Wir kommen gerade aus Baden-Württemberg, da war alles zu, Geschäfte zu, da ist das noch ein Feiertag. Ich weiß nicht, ob viele das überhaupt noch wissen, ist interessant. Es gibt keine schönere Beispielgeschichte für die Herzenshaltung, von der Paulus hier spricht, als die von den drei Weisen aus dem Morgenland. Gestern war ja Epiphanias und heute ist der erste Sonntag nach Epiphanias, nach Erscheinung. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, wir hatten hier vorne alles aufgebaut an Heiligabend und dieses Krippenspiel. An Weihnachten sahen wir sie an der Krippe knien. Aber ich finde bis heute, sie sind ein bisschen fehl am Platz in dieser Krippe, in dieser Darstellung. Man muss immer wieder bedenken, wer sie waren. Es waren nicht drei, wie es so schön heißt, es waren auch keine Heiligen und es waren auch keine Könige, nichts gegen die Sternsinger, sondern es waren damals die intellektuelle Elite, die es gab. Die Weisen aus dem Morgenland waren die Astrophysiker, würde man heute sagen. Das waren wirklich sehr einflussreiche, reiche, schlaue Leute. Weit gereist, über eine weite Strecke. Solche überaus gelehrten, vermutlich mächtigen Leute. Und dann kommen sie noch mit diesen kostbaren Geschenken. Erinnern wir uns an die schöne Geschichte zu Weihnachten. Bis heute ein Rätsel. Was ist das? Gold, Weihrauch, Myrrhe. Ja, und bringen das in diesen Stall. Wer schon mal im richtigen Stall war, war ich jetzt auch vor kurzem. Das ist komisch. Stellt euch vor, ihr geht so einen Stall und dann stehen da wirklich die Schätze der Menschheit. Wie passt das zusammen? Was werden sie tun, nachdem sie von dem armen Kind gekniet haben? Werden sie Heu und Stroh von ihren Luxusklamotten runter klopfen? Ja, das waren reiche Leute, wir müssen uns das so vorstellen. Und wie gesagt, wahrscheinlich mehr als drei haben sie das alles abgestreut. Werden sie von den Schuhen den Schafdreck entfernen? Ja, wenn man so Schafdreck an der Schuhe hatte, der weiß, wie das ist. Wie werden sie sich verhalten? Werden sie einfach in ihr altes Leben zurückkehren, nachdem sie diesem Jesus als Kind begegnet sind? In die Gesellschaft der Klugen, der Reichen, der Mächtigen, der Auserwählten. Wir wissen, wie die Geschichte weiterging. Sie werden geleitet von Gottes Geist auf neue Wege. Sie gehen einen neuen Weg, einen anderen Weg. Sie hören jedenfalls auf, gemeinsame Sache zu machen mit den Mächtigen der damaligen Zeit. Anders als geplant machen sie einen großen Bogen um Jerusalem. Sie lassen die bösen Absichten des Herodes ins Leere laufen. Ja, alles verändert sich nun, nachdem sie diesem Jesus begegnet sind. Das Evangelium ist eine Hoffnung. Früher hieß es eine Option für die Armen, für die, an die niemand in unserer Gesellschaft gerne denkt. Aber es ist auch eine Chance für die Klugen, für die Reichen und die Mächtigen. Ich lade uns ein, zu Beginn dieses Jahres, liebe Gemeinde, hier am Kolpenplatz, dass wir daran denken und dass wir auch dafür beten, ja, für unsere Stadt, für die Reichen, für die Mächtigen, für die, die Einfluss haben, und dass wir dabei aber auch nicht die Armen und die Verachteten und die, an die niemand denkt, vergessen. Gott segne uns. Amen.